Das ist so weit weg von dem gewesen, was ich konnte und was mich interessiert hat. Also kann man wirklich zwei Enden einer Skala. Ja, zwei Enden einer Skala. Und da habe ich angefangen.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Mental Breakdown. Wenn's nicht gefällt, mach neu. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe meines Podcasts. Manchmal kommt's einfach anders. Du hattest Pläne, berufliche Träume, erfüllst sie dir alle und merkst dann, scheiße, das ist es irgendwie nicht, das ist es einfach nicht. Ja, es war mein Traum, aber jetzt stehe ich hier und bin todunglücklich. Und nu? Augen zu und durch oder Notbremse ziehen. Das ist eine super, super schwere Entscheidung. Und manchmal müssen wir erst ganz unten ankommen, um zu erkennen, ich muss was ändern, ich muss was tun. Und zum Glück kann man mit Jura alles machen, auch sich nochmal ganz neu erfinden. Macht euch gefasst. Ich glaube, das wird eine Runde Deep Talk heute. Und zwar mit Dr. Marie-Therese Bötzkes. Es wird gehen um Selbstreflexion, um Neudefinition und um professionelle Hilfe. Und das hat letzten Endes die Lösung gebracht. Liebe Marisi, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch total. Ich habe gerade schon ein bisschen Gänsehaut bekommen, ehrlicherweise. Ich hoffe, ihr da draußen auch.
Ja, wahrscheinlich noch nicht, aber du hast jetzt wahrscheinlich so einen kleinen Flashback.
Voll.
Alle anderen holen wir im Lauf dieser Episode noch ab. Marisi, das ist ja heute fast sowas wie ein Rückspiel. Ich war bei dir zu Gast und ich freue mich deswegen so sehr auf diese Revanche, auch weil wir heute ein Thema aufgreifen, das mir im Austausch mit jungen Kolleginnen vor allem echt immer und immer wieder begegnet. Und die Situation ist irgendwie so, du hast all deine Kraft, deine ganze Energie auf ein berufliches Ziel ausgerichtet. Und das sind ja so einige Hürden. Erstes Examen, zweites Examen, Jobeinstieg. Du gibst wirklich alles und schaffst es. Du kriegst deinen Traumjob und dann merkst du halt so, Gott, oh Gott, ich glaube, das ist voll der Albtraum. Und genau das ist dir passiert und ich finde es riesig, dass du bereit bist, diese schwierige Lebensphase, und die war es ja heute, mit uns zu teilen. Einsteigen will ich aber wie immer. Warum hast du Jura studiert?
Ach, Steffi, wenn ich das nur gewusst hätte damals, was da alles noch kommt. Nein, warum habe ich Jura studiert? Ich glaube, ich habe Jura deswegen studiert oder aus dem Grund studiert, aus dem die meisten Jura studieren. Und zwar war das nicht die riesengroße Leidenschaft für Gesetze und Normen, sondern ich bin nach dem Abi fertig gewesen und hatte ein ganz gutes Abi. Und irgendwie war klar, ich muss ja bitte schon irgendwas mit diesem Abi machen, ja. Und ich weiß auch, dass ich kurz sogar eine Weile mit der Idee so ein bisschen geliebäugelt habe, in Passau KUWI zu studieren, also Kulturmanagement oder Kulturwissenschaften heißt es. Und ganz ehrlich, retrospektiv, das wäre meins gewesen. Ja, ganz viele unterschiedliche Dinge, ganz viele tolle Themen. Und irgendjemand hat dann aber gesagt, oh, nee, ist nicht Fisch, nicht Fleisch, mach sowas nicht, mach was Gescheites. Und dann dieses Gescheits war irgendwie Medizin, Jura, BWL. Ich kann kein Blut sehen, Medizin also raus. Außerdem bin ich ein krasser Hypochonder. Ich wäre wirklich, glaube ich, keine gute Ärztin geworden. Und dann...
Gott, ich auch so ein bisschen.
Ja, also ich weiß auch nicht, ich kann mich relativ schnell reinsteigern in so einen Schnupfen. Und dann habe ich ja, BWL haben irgendwie echt viele gemacht, gefühlt. Da ich so, ja, okay, Jura hört sich schwierig an. Ja, irgendwie mache ich das. So, und tatsächlich auch aus dem Satz heraus, mit Jura kannst du alles machen. Und das war echt eine krasse Fehlannahme in gewisser Weise, weil ich mir damals gar nicht die Frage gestellt habe, ja, was will ich denn eigentlich machen, sondern ich habe den Satz, mit Jura kannst du alles machen, so verstanden, geil, wenn ich Jura mache, halte ich mir alles offen, ja? Ich muss ja einfach nur Jura machen, dann hab ich mir noch alles offen gehalten und dann kann ich immer noch später gucken, was ich mache. Da, da. Also ja, der Satz stimmt, aber so sollte man vielleicht nicht rangehen.
Ja, obviously, er stimmt. Und ich musste eben so, ich fand es so geil, als du gesagt hast, Hypochonder. Ich ja auch. Also ich habe die phänomenale Fähigkeit, jemandem zu begegnen, der irgendwie sowas wie einen grippalen Infekt hat oder einen Schnupfen. Und es dauert original 10 Minuten, bis ich, ey, Hammer-Inkubationszeit bei mir. Das ist dann natürlich, sobald ich es vergesse, ist es auch wieder weg. Aber ich habe immer sofort Halskratzen.
Ja, ja, irgendwie. Ich atme dann auch immer erstmal so aus, dass ich die Bazillen nicht einatme. Also ich sehe schon, Steffi, wir zwei im Krankenhaus, wir wären jetzt nicht die Top-Performer gewesen als Ärztinnen, gell?
Nee, null. Ich finde, also ich habe auch, also nee. Ich bewundere meine Schwester, die ist Ärztin. Ich könnte das alles nicht. Also ist es Jura geworden. Und du hast schon gesagt, du hast angenommen, ja okay, mit Jura kann ich alles machen. Aber hattest du schon ein konkretes Bild vor Augen? Haben ja manche. Da ist der große Wunsch, ja, Staatsanwältin, Anwältin. Oder war das noch überhaupt so kein Gedanke?
Also ehrlicherweise, als ich gestartet bin, nicht wirklich. Als ich aber, glaube ich, in Woche 2 oder 3 im Studium war, gab es schon so diese Momente, wo ich so dachte, also ich so in Robe im Gericht, wäre ich schon ganz cool. Aber auch da wieder, ne, und das ist wieder so ein Punkt, da kommen wir bestimmt noch öfter drauf zu sprechen, eigentlich so ein Bild vor Augen, ohne überhaupt zu wissen, was das bedeutet in der Umsetzung. Was macht man eigentlich als Richterin? Was ist das täglich Brot einer Richterin? Welche Gerichtsbarkeiten gibt's überhaupt und was ist da auch wieder unterschiedlich? Also eher so dieses echt so ein bisschen, also ich habe ja ganz viel Suits auch geguckt, dann auch in meiner Kanzleizeit, also diese Serie, wo die zwei Hansel da die ganze Zeit rumhampeln und halt zeigen, wie geil es ist, Anwalt zu sein. Wirklich so ein bisschen wie so in so einer Serienbild von einer Richterin, so ja, das ist geil, da hat man irgendwie Einfluss, wäre doch was so. Aber das war mal so ein Moment, aber eigentlich, ich habe mich mit dem später ehrlicherweise relativ lang nicht befasst, sondern irgendwie gefühlt, nachdem der Prof zu uns meinte, schauen Sie rechts und schauen Sie links,
oh
Sie
Gott,
sind dann
ja
alle weg, so der Klassiker.
Klassik.
Habe ich eigentlich mich darauf besinnt, ich muss hier Hauptsache Scheuklappen und so schnell wie möglich und so gut wie möglich da durchkommen, ohne dass ich irgendwie verrückt werde. Und habe deshalb die Frage ziemlich zurückgestellt, was will ich eigentlich damit später dann mal machen?
Das kam bei mir auch super, super spät. Und diesen Satz habe ich tatsächlich auch bekommen im Studium. Gucken Sie nach links, gucken Sie nach rechts. Kann gar nicht sagen, wie sehr ich kotzen möchte, wenn ich den höre.
Es ist so
und
schön.
Vor allem, dass er auch heute zum Teil, also auch jetzt fällt der gelegentlich nochmal. Ja, und das stimmt. Klar, woher sollst du wissen, was den Alltag einer Richterin ausmacht? Du hast ja effektiv erst im Ref Berührungspunkte. Und ich glaube, das Einzige, was mich als Anwältin mit Harvey Specter verbindet, ist, wir beide haben einen Boxsack. Hat der nicht mal eine Zeit lang der hat doch mal eine Zeit lang einen Boxsack gehabt, oder? In der Kanzlei oder so ein Dings. Das habe ich tatsächlich auch im Arbeitszimmer, einen Boxsack. Aber ansonsten haben wir nichts, aber gar nichts gemein und der Arbeitsalltag auch nicht. Aber wie war es denn dann im Ref bei dir? Hast du das ausgenutzt, um für dich so ein bisschen rumzuprobieren, was da passt, was könnte Spaß machen, was könnte was für dich sein? Oder hast du einfach geguckt, oh Gott, Hauptsache irgendwelche Stationen, vielleicht irgendwas, wo man was lernt? Und da habe ich Gutes drüber gehört, ohne jetzt zu gucken, was sind eigentlich vielleicht, also ganz safe weißt du es ja nicht, aber was sind vielleicht deine Interessen?
Ja, also ich bin das, glaube ich, so angegangen wie 99,9% der Refis, zumindest ist das mein Eindruck. Ja, ich habe schon mir Dinge angeguckt, aber hochoptimiert aufs Examen. Also sprich, natürlich habe ich eine Anwaltsstation mir gewählt in einer Großkanzlei, um auch mal Großkanzleiluft zu schnuppern. Und ehrlicherweise war das auch ganz cool, die Zeit. Aber von diesen, ich glaube, damals waren es irgendwie 8 Monate, war ich 2 Monate bei der Kanzlei, weil die hatten den klaren Deal, man kann Tauchstation machen. So, man macht irgendwie 2 Monate bei denen und 6 Monate kann man tauchen, dass man lernt. Habe ich natürlich gemacht, um Gottes Willen, sonst komme ich da ja nicht durch. Dann Gerichte, klar, muss man bei uns machen in Bayern. Ich habe mir tatsächlich bei der Verwaltungsstation das Verwaltungsgericht auch zuteilen lassen, was relativ schnell da eigentlich schon mir so gezeigt hat. Also ich mochte öffentliches Recht total gerne, aber ich fand dieses Verwaltungsgericht so unfassbar trostlos und diesen Verwaltungsrichter noch viel trostloser. Also ich dachte, ich komme zu einem Halbtoten in das Zimmer. Der war wirklich so ganz blass und grau und so, ja, ich weiß gar nicht, was ich ihnen geben soll. Ich dachte nur so, um Gottes Willen, schnell weg hier. Und habe dann auch noch in der Wahlstation, habe ich es tatsächlich nicht gemacht, als ich ins Ausland gegangen bin. Meines Erachtens großer Fehler, hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ja. Aber ich bin da zu BMW, weil ich mir sozusagen auch anschauen wollte, wie ist es eigentlich in einer Arbeitsrechtsabteilung in einem Konzern. Aber, liebe Steffi, am Ende des Tages war das Dramatische an diesem Referendariat, dass ich eigentlich nach jeder Station wusste, was ich nicht wollte. So, also es war einfach so, okay, ja. Nee, okay, auch Gericht, nee, okay, also Rechtsabteilung auch nee. Also die Mensa bzw. die Kantine bei BMW fand ich großartig, die habe ich sehr exzessiv genutzt.
Aber nicht bis zur Rente.
Die Kantine trägt nicht bis zur Rente. Und außerdem, ja, ermöglicht die jetzt die Kantine auch nicht, dass man dann da nicht Jura macht. Also sprich, mein großes Problem war, dass ich dann ins zweite Examen, in die schriftlichen bin und da so dachte, ja, ich hatte total die Hoffnung eben in diese Wahlstation gesetzt und dann aber auch aus dieser Wahlstation rauskam und sagte so, nee, auch das ist es nicht, scheiße, was mache ich jetzt? Und hab dann eine Verzweiflungspromotion geschrieben. Gar nicht unbedingt, weil ich so krass gerne promovieren wollte, sondern weil ich mir noch Zeit erkaufen wollte, rauszufinden, was es denn jetzt am Ende ist. Und mir kam, ich sag das wirklich immer so ein bisschen nicht zugute, dass meine Examina gut waren. Ja, genau darauf habe ich hingearbeitet. Aber ich habe sozusagen jetzt nicht diesen Leidensdruck gehabt, okay, Mist, die Examina passen nicht, was mache ich denn jetzt eigentlich, statt Jura vielleicht sogar, sondern es war irgendwie, sah nach außen so aus, ja gut, die kann das, ja, wieso sollte man das dann jetzt nicht auch nutzen? Also so ein bisschen wieder wie nach dem Abi und deswegen auch in der Promotion, ich war planlos und habe da irgendwie schnellstmöglich versucht, meine Promotion durchzuziehen, aber habe mir da schon auch eine schöne Zeit gemacht. Und ja, war dann auch nach der Promotion nicht schlauer als davor und habe das gemacht, was dann wahrscheinlich alle machen, wenn man nicht weiß, wohin mit sich.
Ja. Ich finde das sehr abgefahren, weil genau so ging es mir auch im Ref. Also krass. Ich habe zum Beispiel mir die Verwaltungsstation danach ausgesucht, wo man am meisten lernt. Also ich habe halt so ein paar Tipps gekriegt. Geh zum Kreis Pinneberg, da wirst du geknechtet, aber du bist dann fit. Und da dachte ich, das klingt schlau, habe ich gemacht. Oh mein Gott, und sie haben mich geknechtet.
Aber du wusstest danach, du hast eigentlich keinen Bock da drauf.
Ich musste alles machen, alles. Und relativ schnell, also im Prinzip, ja, im Rechtsamt, alles alleine, ohne Anleitung. Hatte aber tollen Support dann, ne? Also in den Besprechungsrunden und so. Aber ich musste krass ackern. Und ich habe sogar eine Entschuldigung gebraucht, um mal einen Tag halt nicht hinzugehen. Für die Zwangsvollstreckungs-AG hast du eine Bestätigung gebraucht. Also ich habe richtig geackert. Ich habe es nicht bereut. Ich habe richtig gute Klausuren geschrieben in dem Bereich. Und ich musste jede Woche einen Aktenvortrag halten. Ich habe es gehasst. Aber ich war so routiniert dann. Und ganz ehrlich, hätte ich allein nie gemacht. Station beim Gericht. Brillant. Ich hatte, glaube ich, den allerbesten Ausbilder, den man sich denken kann. Ich weiß nicht, ob er jetzt zuhört. Liebe Grüße an Dr. Steven Schlöpke.
Oh.
Ich hab so viel gelernt. Hat super viel Spaß gemacht. Mir war aber klar, ey, Richterin, ich will das nicht immer alles dauernd entscheiden. Und vor allem kannst du ja nicht so entscheiden, wie du willst. Fand ich gar nicht gut. Ich habe schon gemerkt, es liegt mir mehr, so die Interessen einer Partei zu vertreten. Ich war ja überzeugt davon, Staatsanwältin. Das hat mir mega Spaß gemacht. Nur waren dann die Karriereaussichten überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich wollte nicht Jugendsachen machen und ich wollte nicht ins Sexualdezernat.
Und das ist, glaube ich, auch so krass, ne? Weil jetzt, wo du die Staatsanwaltschaft ansprichst, ich kenne echt viele, die zum Beispiel auch sozusagen nicht zur Justiz gegangen sind, weil bei uns in Bayern das zumindest damals so war, du musstest 3 Jahre durch die Staatsanwaltschaft durch. Und 3 Jahre bei uns durch die Staatsanwaltschaft durch, da bist du danach im Burnout. Was halt auch total krass ist, gell, dass sogar Leute, die dann sagen würden, so, ja, cool, ich will Richter werden, halt doch nicht Richter werden, weil sozusagen die Bedingungen, um Richter zu werden, halt so uncool sind. Also, ja, also mich haben sie auf keinen Fall gewonnen mit diesen ganzen Themen.
Nee, ich wollte halt, wenn, dann Kapitalverbrechen.
Ah, Kapitalverbrechen.
Nein, Kapitalverbrechen.
Okay.
Ja, alles Mord, Totschlag, sowas.
Ja, ja.
Da war aber, wurde mir gleich klar gemacht, also man hätte mich gern gehabt und da wurde mir aber klar gemacht, nee, Frauen machen dann
nicht
das. Das fand ich dann total doof. Und ich war auch im Unternehmen. Ich war bei Airbus.
Ach, krass.
Und da war mir sofort klar, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, weil du gar nicht die groß entspannten Fälle betreust, sondern du machst den ganzen Altersteilzeitkram und Abmahnungen und so ein Kram. Und auf gar keinen Fall. Also das heißt, mir ging es ganz ähnlich. Also es war eher so ein Ausschlussprinzip. Und ich glaube aber, dass das meine eigene Schuld ist. Also ich glaube, man hätte vorher schon viel deutlicher hinterfragen können, was kann ich mir wirklich vorstellen? Gut, mit der Staatsanwaltschaft, das kann woanders auch anders laufen. Das hätte mir, glaube ich, schon auch Spaß gemacht. Wahrscheinlich hätte es die Art zu arbeiten, aber meinem Naturell nicht entsprochen.
Ja.
So, das heißt, du bist durch, sprichwörtlich auch mit der Diss. Und dann, du hast schon gesagt, du hast das gemacht, wovon man eben in aller Regel so träumt.
Ja, voll. Und das war echt interessant, ne, weil ich habe ja die Diss damals angefangen, weil ich so dachte, ja, jetzt mal gucken, vielleicht kommt da irgendwie noch was um die Ecke, was irgendwie besser ist. Und da würde ich gerne aufgreifen, was du gerade gesagt hast, dass du eben glaubst, du bist schon auch selber schuld, dass da irgendwie nichts getaugt hat. Weil ja, natürlich ist es ein Eigenverantwortungsthema, dass man sich bitte als Erwachsener doch mal auf den Hosenboden setzt und mal überlegt, was interessiert mich, was kann ich, was will ich? Und davon ausgehend eigentlich dann richtige Entscheidungen trifft für sich und sein Leben. Aber ich würde retrospektiv sagen, dass ein ganz großes Problem war, dass ich, und ich glaube, es geht richtig vielen so, dass du Jahre in einem Tunnel steckst. Ne? Du bist Jahre in diesem Limbus, du musst irgendwie diese Examina bekommen, weil dir wird ja auch eigentlich klar gemacht, wenn du das VB nicht schaffst, dann bist du ja eigentlich auch nicht lebenswert. Ja, liebenswert auf keinen Fall. Was ja, es ist total absurd. Ne? Ich überspitze das jetzt, aber ich habe nicht wenige Bekannte, die da echt Schaden davon genommen haben, weil sie sich da so fertig gemacht haben in dieser Ausbildung. Und dann wirst du da rausgespült und dann ist es eigentlich ein leichtes, einfach dem Herdentrieb zu folgen und einfach das zu verwerten, was man da jetzt echt mit krass viel Mühe sich aufgeladen hat an Wissen. Und ich bin damals eigentlich auch so die Idee, ich schnupper da jetzt mal rein, in den Endzügen von meiner Diss, da hatte ich sie schon abgegeben, aber wollte mich noch auf die mündliche vorbereiten, bin ich wieder in der Großkanzlei gelandet, tatsächlich im öffentlichen Recht, weil mir das ja eben früher auch mehr Spaß gemacht hatte und landete im Planfeststellungsrecht. Und schon da, auch da, denke ich mir so, oh Marisi, warum hast du denn nicht einfach besser recherchiert, bessere Fragen gestellt, dich mit Leuten ausgetauscht? Das ist so weit weg von dem gewesen, was ich konnte und was mich interessiert hat. Also kann man wirklich zwei Enden einer Skala. Ja, zwei Enden einer Skala. Und da habe ich angefangen.
Ich hätte zumindest noch aus der Ausbildung gewusst, das bitte nicht.
Schön.
Also das bitte nicht, weil ich hatte damit tatsächlich schon Berührungspunkte.
Du, ich fand Wasserrecht schon cool. Aber Wasserrecht ist halt nicht das gesamte Planfeststellungsrecht, ja? Ja, es war
richtig
herrlich. Herrlich.
Also,
aber objektiv hatte ich es geschafft, Steffi.
Objektiv
hatte ich es geschafft.
Objektiv hattest du es geschafft.
Ich hatte alle Erwartungen erfüllt von außen.
Also, und das finde ich einen guten Punkt, den du da gerade ansprichst. Also, es ging bei dir los mit Großkanzlei. Hast du noch so grob im Kopf, was deine Überlegungen, wenn es die überhaupt gab, weil du sagst jetzt Erwartungen anderer erfüllen, das, was man halt so macht, das, wovon man halt wohl träumt.
Ja.
Also hast du selbst überhaupt ein Gefühl, überhaupt einen Wunsch dazu gehabt? Oder war das so komplett überlagert von, ja, Erwartungshaltung?
Also ich sag mal so, das kann ich nicht mehr so gut nachvollziehen. Was ich relativ klar sagen kann, ist, dass ich, glaube ich, schon so dachte, okay, jetzt hast du die Noten. Jetzt hast du eine Promotion, du hast alles, um in der höchsten Liga, ne? Also so habe ich schon irgendwie immer so empfunden, du könntest jetzt mal in der höchsten Liga mitspielen, wo du richtig viel Asche bekommst, was dich jetzt endlich mal entschädigt für diese ganzen Mühen und ist jetzt auch mal richtig work hard, ja. Also es war schon so ein bisschen wie dieses, ich habe jetzt ja eigentlich die Eintrittskarte, um da mitzuspielen. Komm, ich spiele jetzt da mal mit. Obwohl ich schon stark gemerkt habe, dass dieses zum Beispiel auch so Nächte durcharbeiten oder irgendwie, also ich bin echt eher so der Südfrankreich, La Vie en Rose Typ. Ich sitze mega gern im Café und trinke Kaffee und lese irgendwie ein schönes Buch und lass mir irgendwie die Sonne ins Gesicht scheinen, als jetzt irgendwie meine Sommer in einem Stübchen zu verbringen, 20 Stunden, um irgendwas zu arbeiten. Eigentlich wusste ich das schon, aber mich hat das wirklich so verlockt. So, ich muss jetzt mal ausprobieren, weil vielleicht ist es ja dann doch eigentlich genau das, was ich möchte. Und ich glaube schon eben auch, was mich dazu geführt hat, war eben schon auch von außen, ne? Wenn du halt, ist genau das gleiche Prinzip, wie wenn du erzählst, du studierst Jura, also krass. Du hast ja schon so eine, du kriegst wie so ein Stempel, okay, die ist nicht doof. Und wenn du sagst, ich arbeite als Anwältin in der Großkanzlei, kriegst du noch den Zusatzstempel, okay, krass, die hat gute Examina gemacht und die ist schlau und die ist halt so ein Tough Cookie. Und irgendwie hatte ich, glaube ich, so diesen Eindruck, ich will so ein Tough Cookie sein, ja. Ich will jetzt irgendwie schon mal zeigen, dass ich das bin. Obwohl ich wusste, dass ich es eigentlich gar nicht bin. Ich bin es auch gar nicht. Also ich bin bestimmt ein Tough Cookie, aber nicht in der Art und Weise. Sagen wir es mal so.
So, und wie groß war denn der Graben zwischen deiner Vorstellung von dem, wie es dann ist, Anwältin in der Großkanzlei zu sein und dem Ist-Zustand?
Also ich sag mal so, also viel tough, wenig Cookie, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Ist ja schon mal scheiße, jeder braucht ja. Kekse.
Meine erste Arbeitswoche startete so, ich kam dahin, natürlich war ich irgendwie schick angezogen, ja, wie man das so machen sollte, damals in der Großkanzlei. Und hatte dann auch so ein eigenes Büro und ich dachte so, boah, ich habe ein eigenes Büro, total geil. Und dann war das alles ganz fancy bis an Tag 2. Meine damalige Kollegin mit so einer, wie nennt man das, so Postwägelchen reinkam. Da lagen irgendwie so 30 Akten. Wahrscheinlich waren es nur 10, aber ich hatte so immer einfach nur 30 Akten. Da waren unfassbar viele dicke Akten drauf. Dann so, ja, hier, der Chef hat gerade gesagt, einstweiliger Rechtsschutz und ich soll jetzt bitte da was schreiben, Frist 2 Wochen, hier ist das Verfahren. Und ich so, ja, welche Akte denn davon? Ja, alle. Und dann saß ich ungelogen, also ich saß so 2-3 Tage in Schockstarre, wirklich 8 bis 10 Stunden saß ich so vor so einer Akte, konnte gar nichts lesen, weil ich so eine Schockstarre hatte und überhaupt nicht, ich wusste überhaupt nicht, was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie geht's? Ich weiß noch, ich habe im Juli angefangen, im Sommermonat, da gab's dann auch den Sommerausflug von der Kanzlei. Ich bin sogar auf diesen Sommerausflug gefahren. In völliger Verdrängung, weil ich ja wusste, ich habe eigentlich noch diese Sache. Aber ich kann es nicht. Und bin dann wirklich nach diesem Sommerausflug zu meinem Chef und habe gesagt so, ich glaube, ich kriege das nicht hin. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und der war dann, also der hat das gut genommen, aber ich glaube schon so ein bisschen genervt, so, oh, die Tante hier, jetzt kriegt sie nicht mal hier das Ding da hin, was ich ihr da abgegeben habe. Hat das halt selber gemacht übers Wochenende. Aber so war sozusagen mein Start. Und dieser Start war wirklich aus so, oh Gott, ich habe keine Ahnung, krasser Überforderung, aber auch totaler Angst, das zu sagen, dass ich es nicht kann, totale Angst vor Gesichtsverlust, auch voll Scham, so ein ganz krasses Schamgefühl, ja, die habe ich jetzt für teuer Geld eingekauft und ich bin hier voll die Lügnerin. Ich habe hier 2 gute Examina mitgebracht und jetzt kann ich das nicht. Ich bin ja sozusagen, ich gebe ja total vor, was zu sein, was ich gar nicht bin. Also es war so, es hat mich so krass auf mich selbst zurückgeworfen. Und ich würde sagen, also wenn ich damals schon ehrlich zu mir gewesen wäre, ich hätte in Woche 2 gekündigt. Und ich habe auch in Woche 2 mehrfach meinem Onkel, der ist Richter, mit dem habe ich mich dazu oft ausgetauscht, gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich finde es jetzt schon so kacke, eigentlich will ich hinschmeißen. Und da aber natürlich auch die Stimmen von außen, jetzt Marie, du bist seit 2 Wochen da, jetzt guck's dir doch bitte erstmal an und jetzt wart doch mal ab. Okay, ich guck's mir an. Aus 2 Wochen wurden 2,5 Jahren.
Aber das finde ich ja schon ziemlich beeindruckend, dass du offensichtlich nach nur 2 Wochen das schon jemandem kommuniziert hast.
Ja, aber halt auch nur meinem Onkel, ne? Also
ja, trotzdem, gerade. Ja. Ne? Ist ja auch noch Richter. Wäre mir wahrscheinlich in dem Alter schwer gefallen, überhaupt zu jemandem zu sagen, Alter, ich glaube, ich kann das nicht. Ne? Weil du bist ja fertig und de facto, wenn wir alle uns zurückerinnern, das ist ja kein Einzelfall. Es ging uns doch, ich würde jetzt mal sagen, fast allen so. Das erste Ding, das du kriegst, das hat mit dem, was du fürs Examen gelernt hast, einfach nichts zu tun.
Yes.
Und ich glaube, es gibt insofern vielleicht ein paar Ausnahmen, wenn du jetzt im Studium schon in der Kanzlei gearbeitet hast. Manche sind so krass, sogar im Ref nebenher in der Kanzlei arbeiten. Dann bist du da ja vielleicht schon reingewachsen. Das geht den meisten so. Du kriegst das erste Ding und hockst da. Ich weiß gar nicht.
Ja, du hockst echt wie so, ne, vor so einem unfassbaren Berg. Und ich glaube, das ist auch das Gemeine, weil, also ich habe im Studium auch in Kanzleien gearbeitet, aber wie? Ich saß da am Empfang, ne? Ich saß einfach die ganze Zeit am Empfang oder habe so die Meetingräume eingedeckt. So, ich hatte keine Ahnung, die haben halt M&A gemacht, ja, ich war da nie irgendwie mit dabei. Auch da wieder Eigenverantwortung, ne? Natürlich hätte ich sagen können, Leute, ich möchte gerne mit in eure Projekte reinkommen, aber war halt auch irgendwie besser, wenn man am Empfang lernen konnte auf den kleinen Schein. So, dass man dann aber am Ende des Tages wirklich da rauskommt und halt dieses Theorie-Jura, ja klar, im Ref nicht mehr ganz so Theorie, aber schon wirklich eher Theorie hat und dann kommt man da raus und dann ist man in der wahren Welt und merkt so, okay, krass, ich kann halt gar nichts.
Wobei ich ehrlich gesagt das auch ziemlich krass finde, von der Kanzlei zu erwarten, dass man dir ein Eilverfahren reinkarrt auf einem Wagen und du stemmst das in absoluter Perfektion an Tag Nummer 2. Finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen strange, weil man würde ja schon erwarten, dass du am Anfang Support kriegst, dass man dir irgendwie noch erklärt, wie der Hase läuft in der Kanzlei, dass man sagt, ja, ich weiß, das ist jetzt, und ganz ehrlich, ich weiß jetzt überhaupt nicht, welche Kanzlei das war und wer dein Chef ist, interessiert mich, oder gewesen ist, interessiert mich auch nicht. Aber mein erster Gedanke wäre wahrscheinlich gewesen, es kommt aber ja gerade sehr passend, dass ich jetzt hier anfange und man dieses Kackverfahren mir auf den Tisch knallen kann.
Yep.
Also weiß ich nicht. Will da nichts Falsches unterstellen, aber das war so mein erster Gedanke eben, als du das gesagt hast. Und dich dann komplett damit alleine zu lassen, bis du so in dich zusammenbröselst, dass du hingehst, weil du nicht mehr anders kannst, als zu sagen, ich kann's nicht.
Ja.
Finde ich auch ja für deine,
weißt
für
du,
dein Ankommen in der Kanzlei scheiße.
Ja, aber Steffi, irgendwie denke ich mir schon manchmal, weißt du, ich war damals ja auch schon 28. Also ich war da ja jetzt nicht so eine 19-Jährige. Und ich glaube, also das, was ich so dramatisch finde, ist, dass uns in dieser Ausbildung eine Kultur zum Thema Fehler und Scheitern mitgegeben wird, die sowas von fucked up ist, dass ich mit 28 nicht an diesem Tag, an dem dieses Wägelchen kommt und ich sozusagen in Schockstarre verfalle, dass ich nicht fähig bin, zu meinem Chef zu gehen, zu sagen, Achtung, SOS, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Bitte können wir uns 2 Stunden nehmen? Können Sie mir erklären, worum es da geht? Ich habe überhaupt gar keinen Peil, sondern was ich gemacht habe, war ja, nach außen hinzuspielen. So, ja, ich bin hier am Fall. Und innerlich sozusagen bin ich 1000 Tode gestorben. Ja. Und ja, irgendwie Kacke von der Kanzlei, aber auch ganz anders eigentlich Kacke, dass wir als Juristen und Juristinnen nicht nach einer Ausbildung, die so lange geht, sozusagen auch persönlich so da rausgehen, so gestärkt und so entwickelt und so erwachsen da rausgehen, dass wir mit Fehlern umgehen können, dass wir Konfliktgespräche führen können, kommunizieren können, all das, was
Kannst
wir
du alles
brauchen.
Gar nicht.
All das, was wir brauchen, und zwar, die Leute kommen ja zu uns, damit wir das für die lösen. Wir können das alle gar nicht. Ganz im Gegenteil, wir sind die, die am meisten Schiss haben, aufzufallen, in Konflikte rein zu geraten, Fehler zu machen, Fehler zuzugeben und das mit Ende 20. Ja, schönen Tag auch. Also das ist so sehr bitter.
Ja, das ist so geil, dass du es gerade sagst. Ich habe eine ganz zauberhafte Episode aufgenommen mit Franziska Haberl und Sarah Kind von Robe und Revolte.
Grüße gehen raus an euch zwei.
Absolut. Und wir haben genau darüber gesprochen, dass es einem am Anfang, dass einen das alles so paralysiert und dass man sich auch bei den ersten Mandanten vielleicht gar nicht traut zu sagen, sorry, das ist
ich kann's
echt
nicht.
Gute Frage. Ich kann das jetzt nicht sofort beantworten, aber morgen.
Ja.
So.
Ja.
Und das ist natürlich eine große Gefahr, weil du dann in dem Versuch, allgemein zu bleiben oder so, im Zweifel auch einfach nicht optimal berätst oder im schlimmsten Fall falsch.
Und
ich glaube, das sind so Fähigkeiten, die müssten einem beigebracht werden, spätestens im Ref. Und das ist das, was ich immer so meine mit Soft Skills. Also in jeder Hinsicht. So, lass uns mal weitergehen. In Woche 2 hast du gewusst, oh mein Gott, ich hasse es. Bist aber 2,5 Jahre da geblieben. Wie ging's dir in der Zeit? Warum bist du so lange geblieben? Hat sich da den ganzen Tag irgendwie Gedankenkarussell gedreht? Nimm uns mal so ein bisschen mit. Welcher Film läuft da in Dauerschleife?
Also ich glaube, ein Jahr lang ging es mir da psychisch eigentlich ganz okayisch. Und zwar deswegen, weil ich nach Woche 2 dann gesagt habe, Maresi, du reißt dich jetzt zusammen. Du schaust dir das jetzt an und du machst das Beste draus. Und das Beste draus hieß für mich faktisch, ich habe mir dann so Verwaltungsrechtszeitschriften zum Teil kopiert und mir nach Hause genommen, damit ich auch noch abends so ein bisschen mich in die Aufsätze, damit ich verstehe, in die Denke da reinzukommen. Ich habe irgendwie versucht, es mir auch nett zu machen mit meinen Kollegen und Kolleginnen, die waren auch nett, ne? Das war ein relativ schwieriges Verhältnis zu meinem Chef, aber auch da habe ich geguckt, okay, wie kann man es so gestalten, dass das gut wird? Ja, also dass wir irgendwie ein gutes Auskommen haben, weil ich bin der festen Überzeugung, es gibt am Ende des Tages nicht wirklich schlechte Chefs im klassischen Sinne, sondern es geht schon auch immer so darum, was du mit dir machen lässt. Ja, also ja, da sind Leute draußen, die haben wirklich gar keine Ahnung von Führung, aber es gibt dann immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme die Tür und tschüss, ja, eigene Entscheidung. Oder ich sage, wie kann ich es mir hier besser gestalten? Ich bin nicht in dem Sinn immer das Opfer, man ist kein Opfer, weil es einen schlechten Chef gibt, sondern man ist immer noch jemand, der sein Leben im Griff hat und auch irgendwie Entscheidungen treffen kann.
Ja, du hast zumindest in der Hand, ob es so scheiße bleibt, wie es halt läuft. Du kannst ja versuchen, was dran zu ändern. Ich glaube, es gibt durchaus berufliche Umfelder, da tust du, was auch immer in deiner Macht steht und es stößt oder fällt einfach nicht auf fruchtbaren Boden. Da muss sich halt verändern. Aber ich glaube auch, die Schuld immer nur ausschließlich auf der anderen Seite suchen ist auch verkehrt.
Genau.
Weil, wie du sagst, man ist selbst auch derjenige, der es mit sich machen lässt.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den ich wirklich machen will, weil ich habe größtes Mitgefühl wirklich mit allen, die da gerade in so einer Situation stecken und die wirklich auch so toxische Arbeitsbeziehungen haben und so, weil ich kenne das ja. Und trotzdem weiß ich, dass mir das geschadet hat, dass ich ganz lange sozusagen nur dieses Bashing betrieben habe und sagte, ja, und der ist doof und voll gemein und so und eigentlich nie mal überlegt habe, okay, und jetzt? So, und zumindest in diesem Jahr war es aber so, dass ich relativ stark schon versucht habe, so es mir zu gestalten und sogar auch so weit war, dass ich dann so dachte, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, Klammer auf, da hatte ich aber auch schon sonntags jedes Mal Bauchschmerzen, bevor die Arbeit losging. Ich habe schon so versucht, irgendwie mir auch so ein bisschen schön zu reden, so ja, hier, jetzt hast du eigentlich einen guten Job und verdienst du gutes Geld und jetzt kommst du langsam auch inhaltlich rein und so. Und dann, so nach 1,5 Jahren, hatte ich einen kompletten Nervenzusammenbruch nach so einem Mandantentermin. Und dieser Nervenzusammenbruch war einfach genau zur richtigen Zeit, weil ich glaube, mich dieser Nervenzusammenbruch davon abgehalten hat, mir noch weiter dieses Theater vorzuspielen, das ich versucht habe, mir vorzuspielen. Und einfach mich das so krass auf mich selbst zurückgeworfen hat, und mir nochmal so stark gezeigt hat, so Marisi, du bist so unehrlich zu dir und zu deinem Leben. Es kann so nicht weitergehen.
Und das war wie so ein Wendepunkt. Wie hat sich dieser Zusammenbruch bei dir geäußert? Und gab es da einen konkreten Anlass? War das das Mandantengespräch oder?
Ja, es gab einen konkreten Anlass. Nee, genau. Also ich hatte einen Mandantentermin mit meinem Chef. Wir waren da öfter in einer kleinen Stadt, 2 Stunden entfernt von München, und hatten da sozusagen immer wieder Verhandlungen. Und bei diesem Mandantentermin ist was passiert, was extrem gegen all meine Werte geht. Also einer meiner höchsten Werte ist, dass ich will, dass Menschen gerecht behandelt werden und mit Respekt. Ja, also das und ich habe auch immer, auch wenn mir sozusagen inhaltlich die Arbeit keinen Spaß gemacht hat, immer versucht, dass ich mit Mandanten und Mandantinnen irgendwie eine total gute Zusammenarbeit hatte und auch da irgendwie es immer nett war. Zumindest würde ich das sagen. Vielleicht sagen die was anderes. Ja, auf jeden Fall passierte bei diesem Mandantentermin etwas, was ich überhaupt nicht, wofür ich nicht stehe. Das ist auch von mir aus nicht passiert, sondern von meinem Chef aus. Und was mich ins Mark erschüttert hat, weil ich wusste, ich bin jetzt gerade im Namen der Kanzlei auch Vertreterin dieser Kanzlei und es passiert hier was im Namen dieser Kanzlei. Und ich will das nicht vertreten müssen, dass ich in so einer blöden Situation da irgendwie auch mit drin bin. Ich hätte im Leben nicht das so gemacht, ja. Und bin dann raus und der Termin war auch vorbei und bin in mein Hotel und bin total zusammengebrochen und habe einfach angefangen zu weinen und konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Ich konnte nicht mehr aufhören. Ich saß da und es war wirklich so, als ob die ganze Welt über mir zusammenbricht, ja. Und ich mich wirklich gefragt habe, Marisi, in was für einem Leben steckst du hier eigentlich? Also sonntags hast du Bauchschmerzen. Ich konnte dann zu dem Zeitpunkt schon auch nicht mehr gut schlafen. Ich hatte immer irgendwie schweißige Hände. Ich war immer total unter Anspannung. Hatte ehrlicherweise ein Selbstbewusstsein von minus unendlich entwickelt. Also nach diesem, ich komme raus aus diesem Examen, aus dem zweiten und die Welt steht mir offen und ich bin irgendwie ein cleveres Kerlchen und irgendwas wird diese Welt für mich zu bieten haben und ich kann der Welt ganz viel bieten, bin ich da wirklich immer kleiner geworden. Und
weicher Keks statt tough.
Ja, wirklich. Also I was the soft, dieser schöne Soft-Cookie mit Orangenmarmelade drin. Und also und ich dann? Weiß noch, dass ich habe dann meine Mama angerufen. Total witzig, weil ja,
was man halt so macht.
Was man halt so macht mit
ganz ehrlich,
30.
Also, wenn es ganz schlimm ist, auch. Ich sage, ja, ich will jetzt da gar nichts zu sagen. Das mache ich aber heute noch.
Ja, genau. Und das war schon witzig, weil, also meine Mama hatte natürlich mitgekriegt, dass es mir nicht gut ging, ne? Auch schon die Monate und Jahre davor und so. Und die war auch ehrlicherweise ziemlich besorgt immer wieder, weil ich natürlich dadurch, dass ich auch viel gearbeitet habe, ich hatte für nie irgendwas Zeit. Ich habe mir auch für nie irgendwas Zeit genommen. Und die habe ich dann angerufen und gemeint, es ist so schlimm, Mama, ich weiß mir nicht zu helfen. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Alles andere, alle Alternativen habe ich doch für mich ausgeschlossen und jetzt bin ich hier wie so gefangen und weiß gar nicht.
Was hat Mama gesagt?
Ja, die hat was ziemlich Schlaues gesagt. Die hat erstmal Regel Nummer 1 beachtet. Wenn man was nicht weiß, dann sagt man es einfach auch. Und das hat sie genauso getan. Sie hat nämlich gesagt, so, sie weiß gerade nicht, wie sie mir helfen kann, weil sie auch meine Situation gar nicht nachvollziehen kann. Aber Regel Nummer 2, wenn ich selber nicht helfen kann, die andere Person doch darauf aufmerksam machen, sich Hilfe zu suchen. Und das hat sie auch getan. Sie hat gemeint, Marisi, such dir Hilfe. Und hat das erste Mal damals das Wort Coaching in den Mund genommen. Also ich hatte davon halt immer nur so peripher was gehört. Meinte so, ja, vielleicht machst du mal ein Coaching. Irgendwie dir geht's so schlecht, such dir Hilfe. Und ehrlicherweise, das war echt ein guter Moment für mich, weil ich so gemerkt habe, krass, okay, stimmt, ich kann wieder was tun. Ich kann mir jetzt mal Hilfe suchen. Und das hat mich ein bisschen wieder gefangen, würde ich sagen, dann nach dieser kompletten Eskalation. Genau.
Mamas wissen halt meistens irgendeinen Rat, der hilft.
Irgendwas wissen die, ja, auf jeden Fall.
Und also ich weiß es, aber die Lauscher wissen es nicht. Du hast dir dann ja professionelle Hilfe geholt. Wie sah die genau aus? Welche Art von Support war das?
Ja, Ich bin damals, ich habe gegoogelt, ne, und habe dann in München eine Karriereberaterin gefunden und habe mir faktisch einmal die Woche über viele, viele, viele Wochen, also ich glaube, ich war da 12 Wochen beschäftigt, ewig, habe ich 2 Stunden Mittagspause gemacht, bin da hingeradelt, war dann bei der gute Stunde, 1,5 Stunden und bin dann wieder zurückgeradelt, habe mein Mittagessen auf dem Plätzchen gegessen vorm Rechner und habe so krass viel über mich gelernt in diesen 12 Wochen. Und es waren so viele wirklich heftigste Aha-Erlebnisse, die ich da hatte, die mir einfach auch erklärt haben, wieso ich mich da so fehl am Platz gefühlt habe. Also weil auch in diesen 1,5 Jahren, in denen es okay war, habe ich mich eigentlich fehl am Platz gefühlt und hatte immer diesen Eindruck, irgendwie das Leben zieht an mir vorbei. Ich bin hier gerade falsch. Alle anderen da draußen leben ihr Leben, machen irgendwas Cooles und ich verkümmer hier. Und konnte gar nicht sagen, warum ich das Gefühl hatte. Und das war wie so, als ob die mir Worte dafür gegeben hat, ja. Und ganz viel so, als ob die so mit so einer Taschenlampe draufgeleuchtet hat in diese dunklen Ecken, die ich mir nicht angucken wollte davor. Einfach geguckt habe, schau mal, hier die Maresi, die ist eine Labertasche. Wenn du die 10 Stunden in ein Stübchen setzt, ohne Menschen und ganz viel Texte, ja, dann wird die eingehen wie eine Primel. Der muss mal doch was geben, wo sie labern kann, ja? Und das war zum Beispiel so eine Erkenntnis, ich so, krass, oh mein Gott, sie hat recht. 90% sitze ich am Schreibtisch und mache nichts anderes als lesen und schreiben. Das ist nicht meine Comfortzone.
Nee, und höchstens, wenn es in einem Café ist mit einem schönen...
In Südfrankreich.
Ja, aber es ist so schwer, jemanden zu finden, der einen dafür bezahlt.
Ja, ja.
In Südfrankreich in einem kleinen Bistro zu sitzen, ein Buch zu lesen.
Ich arbeite dran.
So, was waren da so die Themen? Weil das war jetzt schon ein ganz schönes Beispiel. Aber was war so Inhalt der Beratung? Womit habt ihr euch auseinandergesetzt?
Ja.
Bei Karriereberatung klang mir jetzt ehrlich gesagt erstmal nach was ganz anderem. Aber das war ja schon sehr auf
es
deine
ging
Person.
Nicht um Karriere. Genau, es ging nicht darum, wie man die Karriereleiter hochklettern kann. Das stimmt, dafür ist der Begriff ehrlicherweise wirklich irreführend. Sondern wir haben uns letztlich mein Potenzial angeschaut, haben uns angeguckt, was treibt mich um, welche Themen interessieren mich wirklich sehr und wirklich mit Betonung auf sehr, weil irgendwie konnte ich da auch immer was interessant finden an den Sachen, die ich da in der Arbeit gemacht habe, aber wenn mich in der Früh um 5 jemand geweckt hätte und gesagt hätte, Maresi, hier, schon mal, ich habe ein neues Urteil im Planfeststellungsrecht, hast du Bock, das zu lesen? Hätte ich gesagt, Gott,
ja.
Lass mich in Frieden. Und wir haben aber sozusagen wirklich Themen aufgedeckt, wie zum Beispiel das Thema, also psychologische Themen fand ich krass interessant, ja. Auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wie ticken wir Menschen? Was macht zum Beispiel bei mir, was machen meine Stärken an mir aus? Wie nehmen mich andere Menschen wahr? Also wir haben wirklich letztlich das, was ich jetzt heute auch mache. Ja, wir haben einen 360-Grad-Blick auf mich geworfen, den ich schon 20 Jahre vorher hätte werfen müssen auf mich. Andererseits braucht man vielleicht auch diese Reife, dass man viele Dinge erst so für sich auch entwickelt. Aber ich bin da wirklich vollgepackt mit einer Tasche, mit Erkenntnissen rausgegangen und konnte dadurch für mich am Ende ziemlich klare Entscheidungen treffen. Die erste Entscheidung war, eigentlich das war die Woche, in der ich die letzte Session hatte, in der Woche habe ich gekündigt, weil es war für mich einfach 100% klar, das ist nicht mein Umfeld, das sind nicht meine Menschen, das sind nicht meine Team. Das sind auch nicht meine Arbeitsaufgaben, die ich machen möchte. Und dann war sehr, sehr, sehr klar, dass ich erstmal Zeit brauche, wirklich mal die unterschiedlichen Branchen, die mich interessieren, kennenzulernen, da auch mit Leuten Gespräche zu führen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe tatsächlich gekündigt ohne Anschlussjob und habe dann die Zeit, Achtung, nicht in irgendeinem Urlaub verbracht, wie es auch viele machen in ihrem Sabbatical, sondern habe diese Zeit wirklich genutzt, mir ein Netzwerk aufzubauen, und zwar ein jurafremdes Netzwerk. Und bin auf unfassbar viele Veranstaltungen gegangen, auf Meetups, habe wirklich so ungefähr jede Person, die nicht bei drei auf dem Baum war, die ich irgendwie ansatzweise spannend fand, mir geschnappt und habe mit der Kaffee getrunken.
Achtung, Marie, sie kommt. Lauf.
Oh nein, die schon wieder. Die will schon wieder so viel wissen. Und habe Monate verbracht, also wirklich September, Oktober, November, Dezember, Januar, mich aufzuschlauen und Gespräche zu führen. Und dann kam im März direkt was um die Ecke, was mich schon genau dahin gebracht hat, wo ich eigentlich lieber sein wollte. Und habe dann einen Freelance-Vertrag unterschrieben in einem Sozialunternehmen, in einem Social Startup, wie man so gerne auch sagt. Das hieß Sira Kinderbetreuung. Ich habe kein Jura mehr gemacht. Ich habe Business Development gemacht. Ich hatte in dem Moment, als ich diesen Vertrag unterschrieb, keine Ahnung, was sie von mir wollen. Ich wusste nur, ich finde es sowas von geil, was die machen. Die machen nämlich Betriebskitas so schlank, dass wirklich auch Betriebe sich das leisten können. Und damit ist allen geholfen. Ich fand das Gründerteam dahinter, den David Sikacek und die Christina Ramgraber, mega, super inspirierende Leute. Und ich hatte mich einfach mit der Christina getroffen, habe gesagt, so hier, ich will dich kennenlernen. Und dann meinte die am Ende so, ja, hast nicht Bock bei uns zu arbeiten? Wir brauchen noch jemanden fürs Business Development Management. Ich so, ja.
Okay.
Und habe dann da angefangen. Und gleichzeitig erzählte mir ein Freund, der zusammen mit seiner Frau eine Kanzlei gegründet hatte, ein paar Wochen später, ja du, wir haben ja da die Kanzlei gegründet, hast nicht Lust, so ein paar Stunden die Woche mal bei uns ein bisschen noch dazu zu arbeiten? Und dann dachte ich so, ja gut, dann mache ich das auch noch und probiere da nochmal in der Kleinkanzlei ein bisschen Kapitalmarktrecht, auch Megarechtsgebiet für mich.
Was suchst du dir denn für Krams raus? Planfeststellungsverfahren oder Kapitalmarktrecht?
Ja, genau, ja. Also das war echt leider dem Zufall geschuldet, weil ja die Freunde von mir da gearbeitet haben und das gegründet haben, aber also ja, es war auch sehr weit weg von dem, was ich gut finde. Und insofern habe ich sozusagen nach mehreren Monaten einen Weg für mich gefunden gehabt, der mich ehrlicherweise aufs Erste ziemlich glücklich gemacht hat. Weil ich hatte was ganz anderes als Jura. Ich hatte zwei Jobs, das heißt, ich hatte Abwechslung. Ich bin ja eine Scanner-Persönlichkeit, das heißt, ich liebe die Abwechslung. Und ich fand's mega geil.
Also ich jetzt witzig finde, da kann man mal sehen, wenn das Umfeld nicht passt, wie groß der Unterschied sein kann. Weil du hast im Prinzip zwei identische Stories erzählt. Du kamst in die Großkanzlei, man hat dir was hingelegt und du hattest keine Ahnung, wie das geht.
Ja.
Dann Social Startup, Projektmanagement und du hast keine Ahnung, wie es geht.
Ja.
Nur einmal sagst du, und ich fand's so schlimm, Steffi. Ich fand's so scheiße. Aber der Mann sagt, und ich fand's so geil. Aber die Grundbasis, ja. Ne, die Basis für diese Geschichte jeweils mit dem unterschiedlichen Ausgang ist dieselbe.
Ja, voll.
Du wirst in was reingeworfen und hast keine Ahnung, wie es geht.
Ja.
Und das finde ich super faszinierend. Ich habe noch ein paar Nachfragen. Wenn du sagst, du hast ohne Alternative gekündigt und warst dann erstmal so voll auf Netzwerken fokussiert. Wie bist du über die Runden gekommen? Also, weil wenn du gekündigt hast, war da jetzt wohl nicht eine große Abfindung.
Ja, nee, also es war keine große Abfindung. Ehrlicherweise, als ich da saß auf diesem Hotelbett und für mich die Entscheidung getroffen hatte, ich muss mir Hilfe suchen, habe ich in diesem Moment eigentlich eine zweite Entscheidung getroffen. Und diese zweite Entscheidung hat mir ermöglicht, die Schritte dann zu gehen, die ich gegangen bin, nachdem ich gekündigt hatte. Die zweite Entscheidung war nämlich, Verantwortung über mein finanzielles Leben zu übernehmen. Und ich hatte nicht wirklich mich finanziell gebildet, aber so viel Bildung hatte ich, dass ich wusste, dass ich gerade ein Schweinegeld verdiene und viel zu viel von diesem Geld ausgebe, was ich eigentlich gar nicht brauche. Und ich habe knallhart bis zu der Kündigung, letztlich waren das dann noch 6-7 Monate, ich hab Geld zurückgelegt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich saß sehr wenig in der Sonne und habe Kaffee getrunken. Ich saß viel in der Sonne und habe Wasser aus dem Wasserhahn getrunken, weil ich einfach wusste, dass das bei mir vermutlich eine starke Koppelung sein wird, dass ich sozusagen mich auch in diesem Hamsterrad fühle, weil ich auch das Gefühl habe, ich brauche dieses Geld und ich kann ja gar nicht anders und ich kann mich nicht verändern. Und habe sozusagen wirklich, also ich kann es gar nicht laut sagen, ich glaube, das waren 3.000 Euro jeden Monat, die ich einfach aufs Konto geschoben habe. Weg.
Wow.
Aus den Augen, aus dem Sinn. Ich habe damals noch keine 150.000 Euro verdient, wie es jetzt manche, ne? Ich habe das Geld weggeschoben und habe da mir einen Puffer aufgebaut, der 6 Monate gereicht hat. Ich war ja, weil ich selber gekündigt hatte, gesperrt für die erste Zeit. Aber das heißt, da habe ich dann schon so ein bisschen von den Ersparnissen genutzt. Dann habe ich eben Arbeitslosengeld bekommen. Und da ich aber ja davor schon so runtergefahren hatte, bin ich damit gut über die Runden gekommen. Und das ist aber eben auch was ich heute wirklich krass beobachte, dass wir, wenn wir dann in so einem Umfeld sind, in dem wir sehr gutes Geld verdienen, uns es aber nicht gut geht, wir uns wirklich mit unserem Geld, ja, wir bauen uns unseren eigenen Käfig. Wir bauen uns unseren eigenen Käfig. Ne? Also, weil wir geben dann Geld für Dinge aus, die wir vielleicht früher gar nicht wichtig fanden, aber plötzlich sind sie so ein neues Normal. Und dann, wenn wir überlegen, wofür brauchen wir eigentlich alles Geld, merken wir, das ist so viel Geld, ich kann mich ja gar nicht verändern, ich muss ja in diesem Job bleiben, weil nur da kriege ich so viel Geld gezahlt. Also das war bei mir, der Leidensdruck war so groß, ich habe Geld zur Seite gelegt und habe dann davon gezehrt, ehrlicherweise.
Beeindruckend. Wie waren so die Reaktionen in deinem Umfeld?
Also ich sag mal so, die ganz engen Freunde und Bekannten und auch meine Familie. Ich glaube, am enttäuschtsten waren meine Großeltern, gar nicht, weil ich raus aus der Großkanzlei bin, sondern weil ich denen ja damals auch schon gesagt habe, ich glaube, ich gehe raus aus Jura. Weil die das Beste natürlich, ne, also die wollten das Beste für mich. Meine Familie will immer irgendwie das Beste für mich. Und die aus der Generation ja auch noch gestammt, also sie stammen immer noch, sie leben noch, Gott sei Dank, aber die sozusagen aus der Generation stammen, so Sicherheit und gutes Geld verdienen und sicherer Job. Und da war natürlich Großkanzlei irgendwie so der Oberknaller. Die waren schon echt erschüttert. Und ich weiß noch von einer Freundin, die gar keine Juristin ist, kam mal so dieser Kommentar, ja, aber du wirst ja jetzt nicht die Juristerei verlassen. Ich so, habe ich eigentlich schon vor? Ich will da eigentlich nicht mehr arbeiten. Und die war wirklich komplett so, was? Bist du völlig verrückt? Also die war wirklich so, die konnte überhaupt nicht glauben, dass ich jetzt hier nicht meinen Weg weitergehe. Deswegen gemischt, aber ich würde jetzt sagen, die Leute, auf denen es bei mir wirklich ankam, die waren total unterstützend, weil die ja gesehen haben, wie ich gelitten habe. Also,
klar, so ist es ja meistens. Ja. Ich habe nur deshalb so nachgefragt, weil das etwas ist, was mir ganz oft erzählt wird, wenn sich, und es sind meistens Kolleginnen, eingestehen, jetzt habe ich den Job, aber ich mag es hier echt nicht, es macht mich wirklich unglücklich. Und du vertraust dich dann so langsam den ersten Menschen um dich herum an, hat mir jeder Einzelne berichtet, dass sie das Feedback bekommen hat, wie kann man so undankbar sein, du hast doch alles, oder das ist doch Jammern auf hohem Niveau, stell dich nicht so an, du hast doch alles erreicht, was alle anderen wollen, und jetzt ist es auch wieder nicht genug. Hm. Und ich ermutige da halt immer zu sagen, naja, aber wenn es dich nicht glücklich macht, du hast da gerade angefangen, du musst das noch ziemlich, ziemlich lang machen. Und es ist eigentlich falsch zu sagen, ich habe ja meinen Traumjob, sondern ich glaube einfach, wie du es vorhin eigentlich auch gesagt hast, so genau weiß man gar nicht, was einen erwartet. Man hat, glaube ich, eine Vorstellung von etwas, das der eigene Traumjob sein könnte.
Ja.
Und du hast dann diese Vorstellung erreicht und merkst dann eines Tages, ja, Mist, die Vorstellung war mega falsch.
Einfach eine Illusion, ja. Ist wie so eine Fata Morgana, gell? Man läuft dann da so zu und denkt so, oh, jetzt kommt irgendwie gleich der schöne Platscher in die Oase. Aber nein, das ist ja nur eine Fata Morgana. Und also ich sag mal so, ich muss ganz offen und ehrlich sein, ich habe eigentlich faktisch nur einen Kollegen in der Kanzlei gehabt, der auch vor mir gegangen ist, der genau wusste, was los ist. Ja, also nur einen, weil ich damals auch schon dieses Großkanzlei-Umfeld als extrem kompetitiv, als extrem, ja, ellbogenmäßig empfunden habe und ich da echt keine Lust hatte, mich anzuvertrauen. Natürlich auch eine Kombi war das für mich mit Schwäche zeigen, ne? Klar, also wenn ich Kollegen erzähle, dass ich es irgendwie nicht geil finde, was machen die daraus? Ja, sollen sie machen, was sie wollen, wenn ich dazu stehe. Aber das war schon ein sehr sensibler Prozess auch. Deswegen, ich würde schon sagen, dass viele aus allen Wolken gefallen sind. Also es hieß, ich habe gekündigt. Hm. Ich erinnere mich aber an eine total süße Kollegin, mit der hatte ich gar keinen Kontakt, ehrlicherweise, in der Zusammenarbeit. Aber die kam an meinem allerletzten Arbeitstag, als ich da so einen kleinen Umdruck dann veranstaltet hatte, kam die zu mir und meinte so, Maresi, ich hoffe, du weißt, dass du gerade das machst, was sich hier eigentlich alle wünschen. Und das fand ich deswegen so krass, weil ich bis zu dem Moment dachte, Maresi, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Es ist richtig,
machst
dass
nicht einen Fehler deines Lebens
genau,
und so weiter.
Es ist ja, richtig, dass du gehst. Es fühlt sich richtig an. Aber genau, vielleicht machst du doch den Fehler deines Lebens und so eine Scheiße. Und dadurch, dass sie mir das gesagt hat, das hat mich so bestärkt in meinem Weg. Es hat mir echt Auftrieb gegeben. Also an dieser Stelle vielen Dank. Ich weiß nicht, ob sie zuhört. Sie weiß dann schon, wer gemeint ist.
Du kannst ihr die Episode ja hinterher schicken.
Genau.
Dann hört sie das Dankeschön noch.
Ja.
So, es ist aber nicht beim Social Startup geblieben und in der Kanzlei. Da in der Kanzlei hast du ja wieder aufgehört und du hast dich dann ja auch nochmal komplett neu orientiert. Wie ging es weiter, Maresi?
Ja, mir ist da ein weiteres Lebewesen dazwischen gekommen, meine große Tochter. Und Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank. Und in dieser Elternzeit hat sich aber wieder einiges verändert. Und das werden wahrscheinlich alle, die zuhören und vielleicht gerade in Elternzeit sind oder in Elternzeit waren, auch bestätigen, dass man da auch nochmal, ne, man ist wieder so, man wird wieder rausgerissen aus einem Umfeld und hat wieder so dieses, man ist wieder auf sich zurückgeworfen und überlegt wieder, was könnte es eigentlich sein? Und hatte das große Glück, dass ich nach meiner Elternzeit relativ direkt dann bei Rock Your Life anfing. Rock Your Life ist auch ein Sozialunternehmen.
Vor allem wie passend.
Ja, Rock Your Life, oder? Warum nicht? Und ich hatte, das muss man schon dazu wissen, ich hatte in dieser Zeit meiner Arbeitslosigkeit schon durch dieses viele Netzwerken von Rock Your Life gehört gehabt und hatte dort damals schon eine Trainerausbildung gemacht. Und diese Trainerausbildung hat mich auch nochmal auf eine ganz andere Schiene gebracht, weil ich da noch mehr als in dieser Karriereberatung auch über mich reflektieren durfte. Also das heißt, ich hatte in dieser wertvollen Zwischenzeit zwischen Großkanzlei und Wiedereinstieg in der kleinen Kanzlei und dem Sozialunternehmen Sira Rock Your Life schon kennengelernt und bin dort dann nach meiner ersten Elternzeit als Fundraiserin eingestiegen. Und auch da, ich
wieder
fand
was ganz
echt,
Neues.
Ja, und ich finde es so geil, Steffi, dass du das so geil reframed hast, weil du hast total recht und mir war es aber nicht bewusst. Ich liebe unbekannte Dinge, wenn es zu den richtigen Themen ist. Ja. Und auch da, ich hatte keine Ahnung, was ich da tun sollte im Fundraising. Also ich wusste schon, ich muss Gelder einsammeln. Aber ich hatte keine genaue Vorstellung, wie ich das genau machen muss und soll und kann. Und das hat aber so viel Spaß gemacht am Anfang. Also zum einen, dieser Lernprozess war natürlich geil. Und dann durfte ich mich natürlich auch ganz viel mit Stiftungen auseinandersetzen. Ja, und warum gibt es diese Stiftung? Welche Stiftungszwecke haben die? Für welche guten Dinge setzen die sich ein? Und ich kann mich noch erinnern, da habe ich da irgendwie 3-4 Wochen bei Rock Your Life gearbeitet, kam ich nach Hause zu meinem Mann und meinte so, Johannes, es ist so krass. Die zahlen mir Geld dafür, dass ich Dinge tue, die ich sogar am Wochenende kostenlos machen würde. Also wo ich einfach so auf der Couch sitzen würde und einfach so, ne, mich hat dieses Thema Gemeinwohl, Sozialunternehmertum, hat mich eh so krass fasziniert. Ja, also ich kannte davor auch schon voll viele Stiftungen, einfach weil ich diese Stiftungslandschaft so toll fand. Und ich fand es mega, mega cool. Aber dann kam nach einer Weile meine zweite Tochter. Ich wurde erneut zurückgeworfen auf mich selbst. Und was ich jetzt sozusagen die ganze Zeit nicht erwähnt habe und was aber schon wichtig ist, in gewisser Weise zu erwähnen, ist, dass ich seit meinem Studium schon eine Faszination hatte für Gründer. Ich dachte immer im Studium, ich dachte im Referendariat, ich dachte dann auch im Job später, immer diese Start-up-Welt, die Gründerwelt. Ich fand das so faszinierend, wenn Menschen eine Idee haben, daraus was machen, losgehen, andere Menschen das dann kaufen. Ich fand das echt krass. Und einer meiner Abi-Schulfreunde, der hat auch echt super erfolgreich gegründet. Und zwar genau parallel zu meiner ganzen Examina-Zeit hat der halt gegründet. Hat dann auch einen fantastischen Exit machen können. Und deswegen habe ich bei dem es auch immer so mitbekommen und dachte, ich fand das faszinierend. Und war aber in mir drin so ganz stark der Überzeugung, so ja, aber ich kann halt Jura. Also, und gründen ist ja auf jeden Fall mal was irgendwie mit Technik zu tun hat. und dann muss man so ein Exit machen und man muss irgendwie so eine Idee haben, die niemand anders hatte. Also ich habe damit so ganz viel zusammengepackt, was irgendwie halt jetzt gar nicht stimmt. Und als ich in meiner zweiten Elternzeit war, hatte ich irgendwie so das Gefühl, okay, Marisi, dich fasziniert es. Wie wäre es eigentlich, wenn du selber irgendwas startest? Und ich hatte aber gar keine Idee, also wirklich gar nicht. Also ich wusste nur so, ich will was starten.
Ich will was machen.
Ich will irgendwas machen und kam dann auf die Idee, irgendwie, also mir wurden schon ganz oft so mega nette Geschenke geschenkt, ja. Also mir wurden die geschenkt, aber ich habe zum Teil auch sehr nette Geschenke verschenkt, aber halt nicht so Geschenke, die du im Laden kaufen kannst, sondern das sind so irgendwie so Geschenke fürs Herz, ja. Und dann dachte ich mir so, damit mache ich was und fing ja irgendwie völlig hyperaktiv an, diese Geschenke zu verschriftlichen und so zu überlegen, was man daraus machen könnte. Habe dann ein Booklet geschrieben und habe da so gemerkt, okay, also wenn ich da irgendwie Bock auf was habe, dann kann ich das schon durchziehen. Also ich will jetzt zwar mich nicht mit Geschenken selbstständig machen, aber ich kann es durchziehen. Und habe sozusagen immer mehr mir in gewisser Weise gestattet und die Genehmigung gegeben, dass ich vielleicht auch sogar was gründen darf. Und hatte dann, da war ich schon wieder zurück bei Rock Your Life, Anfang 2023, wirklich wie durch einen Blitzschlag die Idee zu, mit Jura kannst du alles machen. Es war wirklich, ich saß auf dem Fahrrad, war wieder in Gedanken, oh, was könnte ich denn machen? Ich will so gern was Eigenes machen, es wäre so cool. Und dann plötzlich so, stopp mal. Mir ging es richtig schlecht in der Kanzlei. Du hast richtig krass gestruggelt, du wusstest nicht, wie du weiterkommst. Wie wäre das eigentlich, wenn ich all diese Dinge, die ich jetzt die letzten 8 Jahre mit mir rumgeschleppt habe und gelernt habe und verstanden habe, wenn ich die nehme und die anderen Juristen und Juristinnen zugänglich mache? Ist ja wirklich so, das wäre doch was. Und damit bin ich hängen geblieben. Das war's dann. Jetzt können wir eigentlich aufhören.
Jetzt
das ist jetzt das Ende vom Lied.
Das ist das Ende der Geschichte. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Nein. Wollen natürlich jetzt noch so ein bisschen, weil das geht bestimmt vielen Menschen so wie dir und vor allem Kolleginnen und Kollegen. Und das muss ja nicht immer das große Business als komplette Alternative sein. Aber man hat ja vielleicht auch mal kleinere Ideen, denkt, ey, das wollte ich immer schon mal machen, aber wo fange ich an?
Genau.
Und vielleicht kannst du mal uns so ein bisschen mitnehmen. Und ich kenne das so gut. Also, weißt du, du bist unterwegs. Denkst, also bei mir ist es meistens so, ich denke an was komplett anderes und ich habe solche Ideen immer auf dem Weg oder beim Friseur, warum auch immer. Man hat diese zündende Idee, ganz egal, ob das jetzt im Beruf ist oder als Ersatz für den Beruf oder neben dem Beruf. Wie packt man sowas an? Welche Schritte geht man? Wie viel muss man planen? Hattest du Unterstützung? Wie hast du einfach gemacht oder hast du dich vorher erstmal zu Tode geplant?
Nee, also ich muss schon vorab sagen, ich hatte diese Ideen ja tatsächlich, oder die konkrete Idee hatte ich tatsächlich deswegen, weil ich mich in dieses Umfeld begeben habe. Also ich habe Podcasts zum Thema Gründen und Online-Business und Schlag mich tot, also wirklich zu allen Themen rund um selbstständig machen, habe ich gehört und habe mir da schon ganz viel Wissen ehrlicherweise draufgeschaufelt, wie gehe ich das am besten an. Ich habe aber dann auch ehrlicherweise mir Hilfe geholt. Also ich habe mir auch einen Kurs gebucht damals, wo es wirklich darum ging, wenn du eine Idee hast, wie kannst du die jetzt aufsetzen, wie kannst du sozusagen die ersten Schritte gehen, wie kannst du weitermachen. Da ging es gar nicht darum, irgendwie ums Ideen finden, so, sondern wirklich dieses, ich habe jetzt eine Idee, aber wie gehe ich los? Und weißt du, aber am Ende des Tages ist das Spannende, dass das Hauptsächliche in diesem Kurs gar nicht unbedingt war so und du gehst jetzt zum Website-Hosting-Service so und so und da machst du dir eine Webseite, sondern das war das Mindset. Dieser Kurs war eigentlich ein reiner Mindset-Kurs, der darin bestand zu sagen,
machbar.
Es ist alles machbar. Du gehst es in kleinen Schritten. Du machst jeden Tag kleine Schritte und für diesen kleinen Schritt schaust du dir am Tag vorher schon an, was willst du erreichen in diesem kleinen Schritt? Und das war zum Beispiel, also um es konkret mal zu machen, sowas wie, also ich wusste, ich will das machen. Ein Schritt ist dann immer, und der ist auch wirklich super wichtig, finde Leute, die du zu dieser Idee befragen kannst, ja? Mit denen du darüber sprechen kannst. So, und dann habe ich mir eine Liste gemacht mit allen Leuten, die ich kannte, bei denen ich irgendwie den Eindruck hatte, die sind beruflich gerade nicht zufrieden als Jurist oder Juristin. Und habe die kontaktiert, angeschrieben, so hier können wir mal 15 Minuten telefonieren, ich habe da eine Frage. Und dann habe ich die dazu interviewt. Ja, das war so der erste Schritt.
Und also klassisch was, Marktforschung klassisch betreiben, bevor du an den Markt gehst, klar.
Genau. Was ich da rausgefunden habe, das war krass. Also es war wirklich krass. Also es war so eine wahnsinnig lehrreiche Zeit. Und dann, aber nach der Marktforschung, da wird es dann ja meistens erst so, dass dann die meisten Leute nicht aus dieser Paralyse-Analyse rauskommen, bin ich mit einem harten Pragmatismus an die Sache, weil ich habe Vollzeit bei Rock Your Life gearbeitet. Meine Kinder waren damals 1,5 und 4. Also sprich, ich habe mir das zwar mit meinem Mann natürlich versucht aufzuteilen, aber ich hatte wirklich begrenzt Zeit. Ich habe mir in der Anfangszeit jeden Tag gesagt, ich nehme eine halbe Stunde und in dieser halben Stunde kriege ich was gerissen, egal was es ist. Ich hatte nach einer halben Stunde ein Logo, das könnt ihr jetzt überall sehen, auf meinen Tassen, auf meiner Webseite, überall, weil ich einfach, oh ja, oh, das sieht gut aus, okay, was nehme ich für eine Schrift? Okay, nehme ich diese Schrift. Wie viel Zeit habe ich jetzt noch? Okay, 5 Minuten. Weiß oder Farbe? Okay, weiß, go for it. Das Gleiche beim Thema Newsletter. Wie biete ich denn jetzt ein Newsletter an? Gegoogelt. Newsletter-Service. Ah ja, ah, da gibt's MailerLite. Ach, von MailerLite hat mir irgendwie auch eine Kollegin erzählt. Okay, wie geht das? Ich logge mich da jetzt ein, dann registriere ich mich, dann schaue ich mal, wie man das macht. Ah, wie macht man das? Ah, jetzt habe ich nur noch 5 Minuten. Jetzt schaue ich mir ein Video dazu an. Da gibt's bestimmt ein Video dazu. Und durch diese Begrenzung, durch diese zeitliche Begrenzung, ich habe ein Speed aufgenommen, weil ich hatte nicht 10 Logos zur Auswahl, ich hatte das eine nach einer halben Stunde.
Ja, und vor allem, du vertüttelst dich nicht so, ne?
Ich habe mich nur vertüttelt. Ja,
ich guck mal eben rasch und dann sind 2 Stunden rum.
Genau.
Und du hast
genau.
Letzten Endes noch nichts geschafft.
Genau.
Finde ich eigentlich einen ganz guten Tipp.
Genau. Und so bin ich sozusagen Schritt für Schritt gegangen. Am Ende des Tages, das dauert und es ist ein krasser Zeiteinsatz. Man investiert, und das ist schon was, glaube ich, uns Juristen und Juristinnen fremd ist. Du investierst Zeit und Geld für was, von dem du nicht weißt, ob du jemals damit eine müde Mark verdienen wirst. Ja, aber das ist eigentlich der Spaß an der Sache. Und ich fand es mega. Ich habe es natürlich eben neben der Arbeit angefangen. Und daraus ist eben dann eben mit Jura kannst du alles machen geworden, mit dem Podcast und mit dem Newsletter und mit meinem Kurs. Und ich kann echt immer nur sagen, wenn man jetzt auf meiner Website ist, das sieht beeindruckend vielleicht aus, weil da gibt's viele Sachen, ja. Aber das waren so viele Minischritte. So viele Minischritte. Und jeder kann das. Jede und jeder kann das. Also es ist wirklich am Ende das Mindset. Habe ich da Bock drauf? Will ich das machen? Okay, ich mach's. Hier ist die Entscheidung. Und jetzt gehe ich los.
Na, ist er auch gewachsen bei
ja,
dir
genau.
So? Du
genau.
Hast ja nicht alles angefangen. Hast du mit dem E-Guide angefangen, glaube ich?
Ich habe tatsächlich angefangen mit meinem Online-Kurs, was völlig absurd war. Ich habe, weil ich eben diese Marktforschung betrieben habe und mir ungelogen einige direkt gesagt haben, ja, also sie würden ja sofort irgendwas machen wollen. Habe ich gesagt, Leute, ihr gebt mir jetzt 5 Wochen. In 5 Wochen melde ich mich wieder, habe ich einen Online-Kurs für euch. Und dann musste ich 5 Wochen ran und habe konzipiert und habe mir überlegt, wie mache ich das irgendwie, dass die dann irgendwelche Audioimpulse von mir kriegen. Oh Gott, und mache ich dann ein Workbook oder mache ich kein Workbook? Und das war tatsächlich das Erste, was da war, aber natürlich nicht so in der Form, wie es jetzt ist. Und dann habe ich das nach und nach, ne, langsam, kam der Newsletter dazu, dann habe ich Monate später den Podcast dazu genommen.
Na, Podcast hast du E-Guide.
Genau, ich habe einen E-Guide, ich habe den Newsletter, ich habe den Podcast, ich habe auch.
Also das Coaching, klar, 1:1 hast du ja auch.
Genau, das 1:1 Coaching. Es gibt eben den Kurs mit Jura kannst du alles machen, aber jetzt eben auch neuerdings den Kurs mit Jura kannst du Business machen, weil ich eben merke.
Habe ich gesehen, ja.
Wie viele Leute in meinem Kurs sitzen, die eigentlich nicht einen neuen Job außerhalb der Juristerei wollen, die wollen eigentlich was Eigenes machen. Und da geht's aber wirklich eher drum um das Thema Ideenfindung, also Ideation. Es geht drum, welche Fragen muss ich mir eigentlich stellen, bevor ich gründe. Und ich kann echt nur sagen, es macht es macht krass Spaß, aber auch ich bin wieder an einem Punkt, an dem ich mir wieder erneut Hilfe hole, weil ich merke, ich komme an Grenzen, wo ich einfach selber nicht durchkomme. Und ich glaube, was ich so schön fände, wäre, wenn wir in der Jurawelt offener wären, uns schneller Hilfe zu holen und mehr in uns investieren würden, weil ich so für mich gemerkt habe, diese Karriereberatung, ja, die hat mir was gebracht, aber das, was sie mir am meisten gebracht hat, war das Verständnis, dass das krasseste Investment eigentlich das Investment in mich ist. Ja, das ist das krasseste Investment. In keine Klamotte, in keine Aktie, in keine Immobilie, in nichts. Wenn ich verstehe, wie ich ticke, wer ich bin, was ich will, was ich kann, das ist der Schlüssel, meines Erachtens.
Ja, aber das ist der Witz, wie schwer es vielen Menschen fällt, dafür Geld auszugeben.
Ja.
So, ich mache das. So, wenn mir irgendein Kurs über den Weg läuft, ich finde den spannend. Ich gucke dann schon, was kostet es denn jetzt? Und dann gucke ich mal, ob es mir in dem Moment, gemessen an der Zeit, die ich ja auch mir freischaufeln muss, ob das passt. Aber ich habe jetzt Ende April habe ich auch wieder einen. Auf den freue ich mich sehr. Und das sind bei mir dann auch Impulsbuchungen sozusagen. Ja. Ich sehe das im Vorbeiswipen. Meistens sind es Leute, die mir schon im Begriff sind. Also ich, dann gucke ich den Kalender. Und sehe dann so, ach ja, mache ich jetzt.
Und man wird, ich glaube, es ist wirklich so, wenn man das erste Mal das gemacht hat, man wird, also süchtig finde ich jetzt ein hartes Wort, aber man versteht so krass, wie gut es einem tut. Und man versteht
süchtig finde ich auch. Aber man erkennt die Bedeutung und dass es dir was bringt. Und dass es dir im Zweifel mehr bringt als Handtasche Nummer 85.
Ja, voll. Ja.
Also,
genau. Würde ich komplett so unterschreiben. Also meine Rede und ich glaube, wir tun uns damit wirklich schwer, weil wir ja da in dem Moment dann schon auch uns eingestehen müssten, dass wir es halt nicht selbst auf die Kette kriegen. Und kein Mensch kann alles selbst auf die Kette kriegen.
Weiß ich gar nicht, also ich buche mir sowas nie mit dem Gefühl, das kriege ich nicht auf die Kette, sondern ich habe immer, das sind ja immer Leute, die ich selber inspirierend finde, die ich cool finde. Und selbstverständlich können die offensichtlich das, was sie da tun, ich vergleiche mich da nicht. Natürlich können die das besser, weil würde ich es besser können, würde ich auf dieser Bühne stehen und dieses Coaching geben. Also ich finde überhaupt nicht, dass das irgendwie was damit zu tun hat, dass man sagt, ja okay, das kriege ich nicht hin, ich hole mir da jetzt Hilfe. Sondern ich betrachte das immer auch als echten Genuss, so eine echte Gönnung. Weißt du, so wie andere halt sagen so,
wie Wellness.
Und weißt du was? Ich hatte jetzt so eine stressige Zeit und jetzt gönne ich mir heute einen kompletten Wellness-Tag im Beauty-Tempel und hinterher gehen wir schön essen. Wenn einem das gut tut als Belohnung, ist es doch super. Ich mache dann aber solche Sachen, weil das huscht dann an mir vorbei. Ich habe auch 1000 Newsletter natürlich von den ganzen tollen Menschen abonniert und dann sehe ich, boah, und es ist in Berlin. Und oh mein Gott, in meinem Kalender steht noch nichts. Ja gut, ist auch abends, aber trotzdem mache ich jetzt. Habe ich mir verdient. Also ich habe nie das Gefühl, dass ich da so,
aber
da bräuchte
schön.
Ich Nachhilfe.
Ja, nee, aber wie schön, weil das ist ja dann
Goodie für mich.
Ja, es ist auch, meines Erachtens ist es auch wirklich, also ich glaube, man muss schon so ein bisschen differenzieren, was man genau macht, weil ich glaube, wenn du so 1:1 Coaching wirklich, weil es dir schlecht geht, holst, dann kannst du dich, glaube ich, gar nicht so als Goodie empfinden, ne? Sondern du bist an so einem Punkt und du willst einfach nur, dass es besser wird. Aber
absolut.
Ich meinte jetzt wirklich
im Alltag, ja.
Genau, da gibt es ja auch, es gibt so viel krass inspirierende Sachen da draußen und da gebe ich dir 100% recht. Das ist Balsam für die Seele. Da kommst du raus nach sowas und hast Energie zu später Abendstunde für Tage. Du könntest Bäume ausreißen. Und auch das ist was ich eben auch schon so oft erlebt habe und weswegen ich auch so oft, mich da immer wieder auf so eine Reise zu mir selbst begebe, würde ich sagen.
Das, glaube ich, ist sowieso wichtig, weil man ja durchaus so nach Abschluss einer Phase nochmal rebooten kann oder einfach mal so eine Bestandsaufnahme. So wie du jetzt sagst, so, ey, alles mega geil, macht mega Spaß, aber es wird jetzt echt viel. Ja. Also mal Bestandsaufnahme machen und gucken. Finde ich sowieso gut. Und das Ende vom Lied ist ja jetzt letzten Endes bei dir. Du bist ja wieder in der Jura-Bubble.
Ist das?
Du machst was mit
I'm
Jura.
I'm back. Und das Krasse ist, also weißt du, Steffi, ich weiß noch, als es mir richtig schlecht ging. Also wirklich, das war schon auch, nachdem ich gekündigt hatte, weil, also to be honest, in dem Moment, wo du rausgehst aus der bekannten Welt und nicht weißt, wie es für dich weitergeht, bist du lost. Ja, du bist,
klar.
Du weißt überhaupt nicht, wo du hin sollst. Und ich weiß noch, dass ich damals irgendwie diesen Satz gelesen habe, der rote Faden ergibt sich erst retrospektiv und so. Und wie oft ich die letzten Jahre an diesen Satz denken musste und mir wirklich oft so dachte, warum zum Henker bin ich bei Rock Your Life gelandet? Also,
das tut mir jetzt leid, aber
was tue ich denn hier, ja? Genau. Und jetzt
aber aus meiner Perspektive kann ich sagen, ja, Marisi, also pass auf. Das war jetzt am Anfang ziemlich scheiße, schon klar. Aber auch das mit dem Social Startup musste sein und auch das mit dem Fundraising musste sein, weil, auch wenn das für dich jetzt zwischenzeitlich echt scheiße und ungewiss war und viel Kraft gekostet hat, aber es hat ja diese ganzen Punkte gebraucht, damit du da landest, wo du jetzt bist.
Exakt.
Alles fließt in das ein, was du jetzt gerade tust.
Exakt. Und das ist eben so dieses, ich glaube, das war auch damals dann dieser Gänsehautmoment, als mir diese Idee so einschoss, weil es war wie so, jetzt macht alles Sinn. Es macht alles Sinn. Wie krass das jetzt alles Sinn macht. Und ich glaube nicht, dass man mit diesem Anspruch rangehen sollte an eine Gründung. Das alles in seinem Leben bis dahin Sinn macht. Aber es ist wirklich oft so, dass wenn wir uns auf diesen Weg begeben und wirklich ehrlich zu uns sagen, okay, da wo ich jetzt bin, ist es nicht gut und ich gehe weiter. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich gehe weiter. Und da wie so mit so offenen Augen und Ohren lang gehen. Also ich bin jetzt nicht so ein hart spiritueller Mensch, aber ich glaube schon, dass da das Universum uns wirklich so kleine Nuggets hinschmeißt. Und in gewisser Weise war Sira Kinderbetreuung Nugget. Es war auch meine Freunde mit Kapitalmarktrechten Nugget, weil ich da wirklich auch im Vergleich mit Sira Kinderbetreuung gemerkt habe, nee, wenn ich Business Development machen kann, ist es so viel geiler, als wenn ich ins Kapitalmarktrecht muss zum Ende der Woche. Also da will ich auf keinen Fall weitermachen. Aber es sind alles Nuggets, wenn man eben die Augen und Ohren offen hält und dann kommt man immer mehr dahin, wo es richtig ist für einen. Werde ich für immer und ewig mit Jura, kannst du alles machen? Machen? Vermutlich nicht. Wahrscheinlich gibt's noch andere Sachen, die ich die nächsten Jahre für mich entdecken kann. Aber den Mut, da glaube ich, zu haben, ehrlich zu sich zu sein, das ist richtig anstrengend, aber ich würde es nicht mehr anders machen wollen. Es war eine bumpy road. Ich werde dieses Jahr 40 und ich habe gesagt, ich lasse jetzt dieses Jahrzehnt hinter mir und es war echt bumpy. Ich will es nie wieder erleben, dieses Jahrzehnt. Jetzt darf echt ein ganz anderes, neues, geiles Jahrzehnt kommen.
Ab jetzt darf es einfach geil sein, ja.
Ab jetzt darf es einfach nur geil sein, ja. Nicht erst die letzten paar Jährchen, sondern ab jetzt darf es von Anfang an geil sein.
Ja, du bist ja schon mittendrin. Du bist ja schon mittendrin und apropos geil, muss mal gucken, ob ich sie da habe. Ja, natürlich habe ich sie da.
Ich weiß, was kommt. Oh, da ist
Du besitzt ja, du besitzt doch inzwischen eigenes Merch. Also im Video
so
kann man
es
sehen. Ansonsten halte ich jetzt für alle, die zuhören, eine Tasse in die Kamera mit dem Logo von Marisi.
Dem 30-Minuten-Logo.
Ja, es funktioniert.
Es wirkt nicht so, gell? Es wirkt nicht so.
Nee, und tatsächlich ist diese Tasse bei mir nie in der Küche, also alle meine Tassen sind in der Küche bei der Kaffeemaschine. Dann habe ich aber Bürotassen.
Aha.
Und das sind alles Tassen von Menschen, die ich mag und die ich letzten Endes im weitesten Sinne beruflich getroffen habe. Deswegen habe ich hier zum Beispiel auch noch eine Legal Nerd-Tasse.
Ah, wie
schön. Dann habe ich eine. Liebe Grüße an Maximilian Krämer. Die Kanzleitasse steht natürlich auch hier und noch einige weitere. Ja, aber zieh dir das mal rein, Marisi, wie geil. Du hast jetzt eigenes Merch.
Yes. Es gibt tatsächlich neuerdings jetzt bei dem Merch-Anbieter, über den ich arbeite, sogar Socken. Und ich bin ein krasser Socken-Fan. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die hier kann man das sehen? Achtung, da steht Mom drauf, ja. Hier mit meinen in Österreich. Ihr seht, wie krass leger ich hier im Podcast hocke. Aber ich überlege schon, ob ich das nicht irgendwie noch
krass
integriere.
Leger, du hast mein Pulli Socken. Nicht gesehen, ne?
I don't give a fuck. Nee, still not giving a fuck. Ja, bei mir steht hier nur, hier, schau, der Merch-Pulli.
Ah, mit Jura. Ja,
mit Jura kannst du alles machen. Genau.
Völlig durchgezogen. Ich find's großartig. Und ich find's mega, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast, weil ich finde, sie macht so viel Mut. Und mein Appell vor allem an alle jungen Kolleginnen und Kollegen da draußen. Ihr habt's jetzt geschafft, ihr habt den ersten Job. Und wenn ihr merkt, Gott, das macht mich so unglücklich, ich hasse es. Ihr müsst das noch ziemlich lange machen. Also geht mal in euch und traut euch, euch einfach mal zu gestatten, darüber nachzudenken, ob es vielleicht einfach nur die Vorstellung von einem Traumjob war. Und jetzt hattet ihr das Glück, relativ früh zu erkennen, war ich mir ganz falsch vorgestellt, macht nichts, dann machen wir jetzt wohl was anderes. Ein wirklich von Herzen kommender Appell, weil jetzt habt ihr noch alle Zeit und ich glaube, es ist ziemlich schlau, möglichst rasch dann einfach zu erkennen, okay, gefällt mir nicht, ich mache nochmal neu. Also im Prinzip das, was ich zu Beginn schon gesagt habe und sich auch gar nicht so zu stressen damit, ja, wie sieht denn das dann im Lebenslauf aus? Jetzt war ich da noch gar nicht so lange, jetzt wechsle ich schon wieder. Ich finde nicht, dass das schlimm aussieht, weil es kann immer mal was nicht passen. Und das muss ja nicht an euch gelegen haben. Es kann ja auch am Arbeitgeber gelegen haben. Von daher, nehmt euch das zu Herzen. Ihr seid damit nicht allein. Es geht ganz, ganz vielen so. Und das haben wir uns heute mitgenommen. Was wir uns noch mitnehmen müssen, Marisi, das darf in keiner Episode fehlen, das sind die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsarbeitgeber, Lieblingsstartups, Lieblingsberufswechsel. Und für dich, Marisi, habe ich die folgenden drei Ls. Jetzt haben wir so viel über Job gesprochen, ich will jetzt ein bisschen privat. Dein Lieblingsessen.
Mein Lieblingsessen. Also mein Lieblingsessen, das ist leider eine ganze Kategorie, nämlich Kuchen. Mein Lieblingsessen ist Kuchen, ja. Und zwar fast alles davon. Also unter Lieblingsessen, wenn man noch die Unterkategorie Lieblingskuchen hätte. Also meine Mama und meine Oma machen so eine saugeile Schwarzwälder Kirschtorte, wo mir gerade einfällt, die gab es schon länger nicht mehr. Lieblingskuchen als Unterkategorie Schwarzwälder Kirschtorte.
Liebe Grüße an die Mama und an die Oma. Marisi hat schon lange keine Schwarzwälder
Kirschtorte. Ich brauche wieder Schwarzwälder Kirschtorte. Zufälligerweise hat ja meine Tochter bald Geburtstag.
Ja,
also hier ein kleiner Hint. Könnten die Omas
dezent.
Ja wieder backen.
Ja, es ist so dezent, dass man es fast noch Subtext nennen könnte.
Ja, finde ich auch.
Aber das ist ja richtig Torte.
Das ist richtig. Also ehrlicherweise, wir sind keine Tortenfamilie. Nee, wir sind keine Tortenfamilie. Es gibt ja Familien, die wirklich immer so krass Torten backen. Es gibt wirklich nur diese Schwarzwälder Kirschtorte, die es in unsere Familie als Torte geschafft hat. Und die ist eher kuchig, weil meine Mama, meine Oma da nicht so krass wie Sahne. Also es ist eher
super.
Viel Teig. Es ist es gibt ja schon Sahne drumherum, gell? Aber viel Teig, viel Kirschen. Also eigentlich fast gesund, muss man sagen. Und die ist
im
Hammer.
Prinzip ja.
Ich brauch die wieder. Oh, jetzt erinnerst du mich. Ich brauch wieder.
Du hast damit angefangen, Marisi. Das Geile ist, ich bin überhaupt kein Tortenfan, aber ich mag Kuchen.
Nein.
Und also tatsächlich auch so, also ganz schlicht so Kastenkuchen, so
ja,
ein richtig saftiger Haselnusskuchen.
Lecker.
Oder so Tarte Santiago, die besteht ja im Prinzip nur aus Mandeln und Eiern und Butter, da ist ja noch nicht mal Mehl dran.
Ich finde aber auch so eine geile, ich finde auch einfach so ein Mandelblechkuchen geil. Zitronenkuchen ist auch geil. Ja,
Zitronenkuchen
Schoko.
Ist richtig geil. Und meine Oma hat den noch mit frisch gepresstem Saft getränkt. Dann zum Schluss.
Ja, okay,
das ist so reingepiekst und dann noch.
Ja, ja.
Soll ich das sagen? ich speichel mich gerade.
Ich wollte gerade sagen, also ich bin hier auch schon am rumspeicheln.
Wo zum Henker kriege ich jetzt auf die schnellen Zitronenkuchen? Ja, wobei es gibt in meiner Nachbarschaft tatsächlich ein kleines Café, da backt die Oma den Kuchen für das Café.
Oh,
und wenn es ein guter Tag ist, gibt es Zitronenkuchen, wenn man Glück hat. Und die haben auch einen fantastischen Käsekuchen, im Prinzip ohne Boden.
Oh, ja, das habe ich aber auch erst vor kurzem das erste Mal gegessen. Das schmeckt schon auch mega.
Ich hatte schon im Studium eine Freundin. Ich habe immer gesagt, ich liebe Käsekuchen. Guter Käsekuchen, es ist so schwer zu kriegen. Aber lass doch diesen Kackboden weg. Wer braucht so dick Boden? Und dann hat die angefangen, mir jedes Jahr zu mehreren Anlässen Käsekuchen komplett ohne Boden. Der besteht nur aus dem Käsekuchenmaterial.
Beste Freunde. Beste Freunde, würde ich sagen. So muss das
großartig,
sein.
Großartig, ne? So, bevor wir uns da jetzt komplett verlieren, hast du einen Lieblingsort, Marisi?
Yes, Aix-en-Provence. Absoluter Lieblingsort, Südfrankreich. Da habe ich mein Erasmus-Jahr verbracht. Und absoluter Sehnsuchtsort. Es ist so krass schön. Place Richelm in Aix-en-Provence ist so ein Platz, da findet jeden Tag bis auf Sonntag Markt statt. Und das ist so, hat so einen ganz speziellen Geruch auf diesem Platz. So, der riecht so irgendwie nach so diese Platanen und dann irgendwie dieses frische Gemüse und oh, also
Kräuter.
Es war die schönste Kräuter. Zeit meines Lebens, muss ich sagen, war da. Es war schon echt mega schön da. Mhm.
Ja, kann man, so wie du es erzählst, hat man es gleich vor Augen. Also ich habe gerade eben Thymian und Salbei fast gerochen.
Ja,
und also natürlich typisch Lavendel.
Ja, genau. Und dann haben die auch immer so süß so Stände, wo es dann auch die kleinen Chèvre gibt, diese kleinen Ziegenkäse-Dinger. Und also ich
wird das hier ein Fress-Podcast?
Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt nochmal von vorne aufnehmen.
Nee, wir machen irgendwann eine eigene Episode übers Essen.
Das so wie bei alles gesagt, essen wir dann auch nebenbei, ja, dass man die Schmatzgeräusche hört.
Fände ich gut. Titel, mit Jura kann man alles machen.
Genau, mit Jura kann man alles machen, auch Kuchen
auch
essen.
Auch ein Fress-Podcast. So, und weil wir es vorhin schon hatten, du hast es selber reingebracht, jetzt will ich natürlich hören, Lieblingsserie, hast du eine?
Ja, oh mein Gott, Sex Education. Also falls du die Serie, hast du die schon gesehen?
Nee, aber ich glaube, ich habe die schon mal als Tipp bekommen.
Ja, also... Ich habe die ganz lange nicht angeguckt, weil ich so dachte, ja, was ist denn das? Also, was soll denn das für eine Serie sein? Also, ich habe jetzt auch keinen Bock irgendwie, ja, also muss man sich jetzt irgendwie noch als Serie irgendwie so Sexgeschichten irgendwie angucken, gell? Aber ich habe dann mal die erste Folge geguckt und das ist so auf so vielen Ebenen so eine krass gute Serie, weil es einerseits echt krass ist, wie diese Darsteller sich weiterentwickeln über die Serie, was die sozusagen die Rollen für eine krasse Veränderung auch durchleben, aber wie authentisch das ist. Es ist eine der krassesten Aufklärungsserien. Ich habe da Sachen über Sex erfahren, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe und ich habe mir fest vorgenommen, mit meinen Töchtern, wenn sie alt genug sind, diese Serie auch nochmal zu gucken. Und es ist einfach auch was fürs Herz. Also wie oft ich da gelacht und geweint habe und gerührt war und also ich finde, der Name der Serie sagt nicht das aus, was es eigentlich ist. Und ich finde sie echt gigantisch. Lieblingsserie.
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also jetzt ein bisschen, worum es geht. Ich meine, dass mir das schon mal jemand als Tipp genannt hat. Mein Problem ist, wenn ich abends gucke, dann es ist halt immer sowas wie Rookie. Ich liebe Rookie, finde ich halt mega. Ich weiß gar nicht, wie oft schon geguckt. Und natürlich alles, was irgendwie mit Polizeiserie oder ja, so Crime.
Das
und
ist
so.
Sex Education ganz klar nicht. Das musst
nee,
du dann
aber
nicht
vielleicht,
gucken.
Vielleicht, wenn ich mit den aktuellen Staffeln, ich gehe dann vor allem, ich bin so ein Freak. Also Rookie mochte ich wirklich gern, Castle auch. Also ich finde den Schauspieler einfach auch super, super unterhaltsam. So, und dann kommt endlich die neueste Staffel. Weil ich Angst habe, die zu schnell zu gucken, springe ich nochmal zurück und gucke die zwei Staffeln davor auch nochmal. Dann hast du länger was davon. Also ich weiß nicht, wie oft ich dadurch manche Serien schon geguckt habe. Aber das finde ich auch das Allerschlimmste, wenn die Staffel rum ist und die neueste nicht da.
Also die Sex Education ist jetzt abgeschlossen. Es gibt keine neuen Staffeln mehr. Deswegen, wenn man das jetzt anfängt, muss man es sehr genießen. Von Anfang an.
Aber guter Tipp, den nehme ich mir mal mit. Noch ein paar Tipps an meine Lauscher da draußen. Für tagesaktuelle Infos surft mal vorbei auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. folgt mir auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok, auf Mastodon, auf Blue Sky. Werft einen Blick in Brack-Mitteilung, Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute ganz wichtig, einen Blick in die Shownotes werfen. Habe ich euch einiges zu Maresi zusammengestellt. Maresi, ich danke dir sehr. Ich habe das Gespräch mega genossen. Ich fand es super kurzweilig. Und ja, ich habe eben auf die Uhr geguckt. Ich hatte so gedacht, naja, so lang war das jetzt gar nicht. Also es ist doch. Ein paar Minütchen sind wohl zusammengekommen. Ich finde, es war jedes Wort wert und ich glaube, das wird so eine klassische Longtime-Runner-Folge, in die man immer mal wieder reinhört, weil man immer wieder mal an so einer Situation ankommt im Leben und sich dann nochmal Unterstützung holen kann. Und Maresi, die sagt, ja, das war scheiße, aber dann ist alles gut geworden. Ich danke dir, es war herrlich.
Danke, Steffi. Vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank, dass du auch zeigst, dass man mit Jura alles machen kann und da einfach so, ja, einfach so eine Unkonventionalität reinbringst, die ich krass feier. Also ich hätte dich als Role Model damals auch gebraucht, ja. Deswegen bist du ja auch bei mir im Podcast. Kommt im Sommer die Folge. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte.
Ja, Dito, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Jetzt haben wir uns gegenseitig Danke gesagt. Und dann, wer weiß, was wir das nächste Mal anstellen, Maresi.
Yes.
Bis dahin.
Bis dahin.